Andreas, ich habe zwei Wahrheiten und eine Lüge über deinen geschätzten Mithausmeister Thomas Bayerle mitgebracht. Und du sagst mir jetzt gleich, was die Wahrheiten sind und was die Lüge. Und Thomas, du bist wahrscheinlich gespannt, was ich ausgegraben habe. Also, wie gesagt, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ich trage alle drei erstmal vor und dann kannst du fleißig raten. Thomas ist bzw. war Mitglied im Gentleman's Cooking Club. Erste Wahrheit oder Lüge?
Ich höre es mal alles durch.
Thomas ist oder war Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Durmersheim. Dritte Wahrheit oder Lüge? Thomas ist oder war Mitglied im Musikverein Durmersheim.
Also die Lüge ist der Gentleman's Cooking Club.
Okay, das ist natürlich vollkommen falsch.
Genau. Andreas Bingo.
Thomas, was ist die Lüge?
Die Lüge ist Feuerwehr. Nee, gab's ja nicht. Gab's ja, gab's schon bei uns im Ort, aber irgendwie Feuerwehr. Nee, ich war ja Fußball und ich habe ihm erzählt, Fußball, Handball oder
Klar.
Musikverein oder Gesangsverein. Und die Feuerwehr spielte dann erst eine Rolle, als es dann darum ging, zu verweigern,
Oh,
zur Bundeswehr zu gehen.
jetzt, wo du sagst,
Aber
das ist
Andreas?
natürlich klar, ne,
Aber
genau.
jetzt, ehrlich, das Netz vergisst überhaupt nichts. Ich habe seit 30 Jahren nicht mehr im Gentleman's Cooking Club gekocht. Das war so eine Phase, Hase, am Anfang der Karriere. Das waren die damaligen Dresdner Bank, Pressesprecher der ganzen Töchter. Wir haben uns einmal im Monat getroffen bei Arthur Anderson in Kronberg und haben gekocht.
Der Gentleman's Cooking
Im
Club.
Gentleman's
Und
Cooking
was
Club.
habt ihr da so gekocht? Also auch so.
Ja, also anspruchsvolles Fleisch, damals schon, ja.
Okay.
Ohne Scheiß, ja.
Willetten.
Nein, anspruchsvolles Fleisch und so, ja. Und es war ehrlicherweise was natürlich auch so ein, vielleicht auch manchmal so eine Überschrift, um gesellig Wein zu trinken.
Ach
Kann man
so,
ja auch mal so sehen.
so
Aber
ein
nee,
kleines Alibi, das ihr euch selbst
die
gegeben
hatten
habt.
oben in der Kantine bei Arthur Anderson, heute Accenture in Kronberg am Hang, hatten die eine schöne, coole Küche und ja, kam halt der eine Kollege ran. Und dann haben wir uns einmal im Monat getroffen.
Das ist aber interessant, dann habt ihr schon Trends gesetzt, ne? Also
Lange bevor es, genau.
diese Cooking-Events heutzutage, die
Ja.
sind schon.
Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, der Gentleman's Cooking Club. Ich habe mir ja immer vorgenommen, auch mal deiner Frau zu schreiben und so ein paar Wahrheiten über dich rauszufinden. Das habe ich mir übrigens auch mit deinem Mann vorgenommen, Andreas, ne? Also es wird in einer der nächsten Folgen, wird es mal dazu kommen, nicht bei der heutigen Aufzeichnung,
Ich kriege, glaube ich,
dass mal so die ganz unangenehmen Sachen
die
vorkommen zwischen
Wahrheit. Ich glaube, ich
euch.
kriege nächstes Jahr meine 50-jährige Nadel vom Musikverein Domersheim. Oh, da muss ich zur Weihnachtsfeier, glaube ich. Oh.
Da
Will ich
will
da
ich
hin?
aber, also da will ich ein Foto bei LinkedIn
Rein
sehen.
psychologisch will ich da überhaupt hin, um Gottes Willen.
Warum
Ja,
denn
wie denn?
nicht? Warum denn
50
nicht?
Jahre, das waren doch für die alten Männer, Andreas.
Ich kenne schon den Witz, ne? Also, 60-jähriges,
Ich glaube, das ist heute auch noch so, Thomas.
hier, 70-jähriges Ali feiert, komm, wir gehen den Gasthof zu Adler, die Resi, die sieht fein, schwer aus, ne? Genau. 70 Jahre Abiturfeier, komm, wir gehen in den Gasthof da schmeckt das Essen so gut. Ne? 90 Jahre Abiturfeier, komm, wir gehen zum Gasthof Adler, da waren wir noch nie.
Okay, der ist gut, ja,
Oh.
stimmt, der ist gut. Ein Fehler, den Gasthof Adler gibt es seit 30 Jahren nicht mehr.
Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
So, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid, denn ich habe eine steile These mitgebracht und bin schon sehr gespannt, wie steil die These eigentlich ist. Sie lautet: Das ist das Aus für Immobilienfonds.
Ah.
Wir reden heute über offene Immobilienfonds. Geschlossene gibt es ja auch noch. Wichtig vielleicht heute für alle Zuhörenden: Es geht um Publikumsfonds. Thomas,
OIFs.
das ist dein Spezialgebiet.
Ich habe ja nur 20 Jahre direkt und indirekt bei diesen Gesellschaften gearbeitet, also sicherlich wertschätzen, Gottes Willen, weil ich ja immer bei Banktöchtern war, manchmal freiwillig, manchmal zwangsfusioniert worden im Prinzip. Und Anleihe zu dieser steilen These: Wir haben es damals versemmelt, in unserer deutschen Angst das REIT-Gesetz umzusetzen. Das heißt, wir sind innerhalb Europas eines der ganz wenigen Länder, was primär die indirekte Anlageform OEFs gewählt hat, ich sage es erstmal wertfrei, und haben dieses Aktienthema völlig hinunterfallen lassen. Damals gab es eine rote, wie auch immer, Regierung. Will jetzt gar niemand bashen, aber schon ein bisschen. Und dementsprechend haben wir halt eine Dominanz der offenen Immobilienpublikumsfonds und sind jetzt aktuell in der dritten, Zitat, Krise. Heißt dann Mittelrückflüsse, gut klar, seit 2022 im Prinzip. die ganzen Klaviatur können wir jetzt runterbeten im Prinzip. Mir geht es gar nicht mal so sehr um Einzelsachen zu bashen. Man kann über einen Ausgabeaufschlag für die Oma kommen mit 5,5%. Ja. Man kann über das Versprechen kommen, Wertstabilität, keine Frage. Aber jetzt haben wir wieder den Fall wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren und dann gab es eine Reform. Deswegen, wenn ich heute anlege, muss ich schon ankündigen, in einem Jahr frühestens möchte ich wieder rausgehen. Also wird alles so nachgekarrt. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass wir von der Palette von Anlagemöglichkeiten in Immobilien, die Immobilienaktien, komplett negiert haben, bis auf 2, 3 geschätzte Hamborner und Co. Ja,
ja, jetzt es ist sogar, glaube ich, eigentlich nur noch eins.
Ja,
und zwar Hamburg.
Hamburg ist ja auch weg. Ja. Ja. Hamburg, genau. Ja, genau. Hamburg ist auch weg. Ja.
Aber das ist jetzt, da bist du wieder der Professor. Ne? Mhm. Ich finde Immobilienaktien auch besser und guckt einfach nur in weltweiten Maßstab. Ja. Nur jetzt über die offenen Immobilienfonds, die wir in Deutschland noch haben, was nämlich gerade auch passiert, den Stab zu brechen, da sage ich, okay, das passt echt auf. Ne?
Es ist aber auch ein ganz anderes Investment, wenn du es dir überlegst. Ne? Also so ein offener Immobilienfonds, bei Aktien hast du halt natürlich deine normalen Kursbewegungen und lässt dich auch dazu hinreißen, da immer drauf zu schauen. Bei offenen Immobilienfonds im Zweifel nicht so sehr wie bei geschlossenen vielleicht, aber das Geld lässt du halt einfach liegen. Ja?
Ja. Jetzt Kinder, sorry, ich stelle mich hier auf die Seite pro offener Immobilienfonds. Die haben jetzt einfach mal 30 Jahre lang gut funktioniert.
Ja.
Die Sache ist ja, warum, du hast zu Recht gesagt, Thomas, warum haben wir nicht das REIT-Gesetz in Deutschland durchgesetzt? Wir haben in Deutschland einfach auch Pfandbriefe. Ne? Also das heißt, du musst den offenen Immobilienfonds mal in Zusammenhang auch mit dem deutschen Pfandbrief sehen. Und ich würde auch immer sagen, bei den offenen Immobilienfonds, mir tut es jetzt gerade leid, dass einige tatsächlich auch Wohnungsfonds vorangegangen sind.
Kommen wir gleich zu.
Wir schließen. Ne? Das sind aber super Fonds, meiner Meinung nach, von der Struktur. Ne? Also ich würde da immer noch mein Geld reinlegen.
Vielleicht mal eine Bemerkung. Ich bin ja bei dir. Also ich will die gar nicht wegbekommen. Und das ist ja naiv zu glauben. Ich meine, mit jeder Krise meint man diesen weg. Das ist ja Quatsch. Ja, die wird es auch in 5 und 10 Jahren noch geben. Die Frage ist, in welcher Dominanz. Mir geht es ja mehr um die Ergänzung durch die Möglichkeit als Anleger, als junger Anleger, vielleicht mehr aktienaffin. Ich will jetzt nicht die alten Omas, die über den Vertrieb geködert worden sind, ausspielen gegen die Jungen im Prinzip. Mir geht es eher um internationalen Vergleich im Prinzip. Ja. Mhm. Über Nacht lässt sich sowas garantiert nicht ändern. Ich würde halt das eher gerne mehr
beimischen. Ich gebe dir ja recht. Also die offenen Immobilienfonds waren dann auch irgendwann in ihrer Rendite und ride the cycle. Ne? Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was für eine Strategie sollte eigentlich ein offener Immobilienfonds fahren. Die waren natürlich auch am Ende besoffen von den Möglichkeiten, die sie hatten und sind halt sehr stark ins Ausland gegangen, wo sie sich natürlich auch die Finger verbrannt haben, in großen Teilen. Ne?
Absolut. Vielleicht das, was du angesprochen hast, Andreas, können wir ja kurz mal hier so ein bisschen als Grundlage. Es gibt bisher 2 offene Immobilienfonds, die angekündigt haben oder die ihren Fonds geschlossen haben. Geschlossen heißt, dass es keine Anteilsrückgabe mehr gibt aktuell. Wobei man sagen muss, dieses Thema Anteilsrückgabe wurde ja bei OGAF mal so ein bisschen abmoderiert, als sie gesagt haben, du kannst nicht mehr halt
börsentäglich,
genau, sondern ein Jahr Ankündigung, vor Ankündigung, dass du deine Anteile zurückgeben möchtest. Das geht gerade nicht mehr. Und dieses Schließen gilt für bis zu 3 Jahre, wurde aber nicht genau beziffert von keinem der beiden Emittenten. Der erste Emittent, das waren die ersten, die es angekündigt haben, Wertgrund. Wohnselect D. Der laut Scope und auch Marktmeinung vorherrschender Marktmeinung einer der besten offenen Immobilienfonds, die wir überhaupt haben in Deutschland.
Haken hinter,
auch genau. Antizyklisch aufgelegt. Ne? Der wurde ja 2010 aufgelegt. Correct. Da war eigentlich gerade, wir haben ja Degi und so haben wir auch alles schon mal gehört in diesem Podcast, war eine andere Zeit.
Ja.
So. Und dann Industria mit dem Fokus Wohnen Deutschland, der auch eine tolle Performance hatte. Auch die haben da die Anteilsrückgabe erstmal geschlossen. Jetzt ist es auffällig, ja. Ich meine, das Wohnungsthema ist bei offenen Immobilienfonds ein wichtiges Thema, aber bei weitem nicht das größte. Mhm. Wenn du dir die ganzen Fonds DK, Union, Investment, Commerz, Real anschaust, das sind alles Gewerbethemen. Die kannst du noch zeichnen, beziehungsweise kannst deine Anteile zurückgeben.
Ja, die haben aber auch einen eigenen Vertrieb. Und das sind wir wieder dabei. Also Thema, ja, kommen auch noch zu. Zum Thema, gerade die, das tut mir wirklich sehr leid für die, weil das entspricht ja genau nicht einem Vorurteil, sondern genau im Gegenteil. Wohnen, neuer Fonds, jung, unverbraucht und was weiß ich, warum? Die anderen großen Flaggschiffe, die wird es auch noch nach wie vor geben, aber letztlich wird immer sichtbarer, die hängen halt am Vertriebstropf, im Guten wie im Schlechten,
und
von Großstrukturen.
Und die haben auch einen hohen Anteil ihres Vermögens in Wertpapiere und eben nicht in Fonds.
Exakt.
Ne? Das heißt, die können eben auch noch in Nvidia und so weiter investieren und kriegen daher ihre Rendite.
Ich weiß nicht, ob die heute noch in Nvidia investieren wollen, aber ja.
Nee. Nein, aber ich meine, ihr wisst ja selber, die Vertriebsprovision ist halt für dieses Produkt halt einfach eine andere Liga als
absolut. Jetzt so. Was hast du da an Weichkosten?
10%. Ja. Aber nochmal, ich will es, ist Teil des Systems und deswegen will ich es erstmal nicht kritisieren. Die Frage ist halt aber, wächst eine Generation heran oder überhaupt sind die mittelalten Menschen so weit, dass sie sagen, mir ist ein Knopfdruck, Börsen täglich lieber rein und raus, was die allerwenigsten auch machen, offen gesprochen. Die lassen ja das als Immobilienprodukt auch wahrscheinlich eher liegen. Volatilität nimmt zu, keine Frage. Und da sind wir halt bei dem Urkonflikt. Was will ich eigentlich von der Risikorendite-Situation?
Und das ist überhaupt ein erstaunlicher Trend. Während das, was wir beim letzten Mal gesehen haben, und da sind wir beim Jahr 2010 bis 12, 13, als die ganzen offenen Fonds auch zum Teil abgewickelt wurden, ja, das war kein strukturelles Problem damals. Nee. Das war eher so ein regulatorisches. Richtig. Damals war ja die Wahrnehmung eher, dass der offene Fonds wie so ein Geldmarktfonds genutzt wurde von Instis. Ja, dass die mal ein bisschen, dass die mal ein bisschen Geld geparkt haben und als sie es wieder brauchten, haben sie es halt wieder zurückgenommen.
Und ein Effekt, der immer wieder kommt, auch zum Thema Wertermittlung, Smoothing-Effekte im Guten wie im Schlechten. Also immer jedes Jahr, also immer das Gleiche, wenn der Markt runtergeht. Naja, wir nehmen ja die Spitzen auch nicht mit als Sachverständige, wertschätzend, aber wir machen auch keine massiven Abwertungen und smoothen das ganze Thema als Fachbegriff. Das ist natürlich in der Börse komplett anders.
So. Ihr habt jetzt relativ viele Fachbegriffe und relativ viele komplexe Strukturen innerhalb der offenen Fonds so mal im Vorbeigehen rausgerattert. Das kapiert halt kaum ein Anleger, was dahinter passiert.
Ne? Ja, natürlich nicht. Also, ich glaube, offene Fonds müssen wir nicht erklären. Das ist halt ein Sammelvermögen, ja, und die investieren in Immobilien.
So. Aber der Begriff, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Vertriebsmäßige, und das will ich auch immer gerne hören, nach dem Motto, hey, das Geld ist doch sicher, was zickst du rum, das sind Immobilien dahinter. Das ist so sehr vulgär, jetzt wird er einfach rübergebracht im Prinzip. Und das ist halt ein Mechanismus, den man halt dann erst immer sieht, wenn es soweit ist, ja, dass man nicht rankommt. Also meine Tochter, kann man ja mal sagen, wir haben, glaube ich, noch, Achtung, ich glaube, wir haben noch 110 Euro im DG International drin. Der ist seit 10, 15 Jahren schon zu. Ab und zu kommt mal was in das Verkauf. Ja.
Mir wurde von einer Beraterin der Deutschen Vermögensberatung irgendwie, ich glaube 2012, 13, auch ein deutscher Bankfonds, ein offener Immobilienfonds angeboten. Ich gesagt, was? Das war die Walter Klug-Zeit.
Ja, oh ja,
also, genau. Würde ich jetzt nicht mehr zeichnen, nee, außer nicht. Du bist halt aktiv Schulden aufbauen.
Hatte ich auch mal so ein Aha-Erlebnis, weil du sagst Vertrieb dahinter. Ne? Die vertreiben ja einfach auch entgegen jedem Wissen und Gewissen. Ne? Also ich meine, die sagen dann einfach, Herr Schulden, wollen Sie nicht einen offenen Immobilienfonds die sicherste Asset-Klasse zeichnen? Wo ich sage, sag mal, sind
Sie, und ich meine, was Sie erschwerend. Ja, ich bin aber, nochmal, deswegen muss ich auch so lachen, was erschwerend hinzukommt. Man darf ja nicht vergessen, das waren auch diejenigen, deswegen sieht man, Deutschland hat den größten Anteil an Bürotürmchen und an Shoppingcentern. Also dieser strukturelle Effekt, der kommt jetzt halt die nächsten Jahre echt massiv hoch zum Thema Bestand ist alt. Es ist gar keine Kritik am Portfolio-Manager, sondern einfach, die haben damals das Thema hauptsächlich angegangen mit Bürospielchen, 20, 30 Jahre Mietverträge und jetzt poppt es halt langsam messbar hoch.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so etwas, was eine Entwicklung verschärft irgendwo. Ja.
Ich finde aber Vertrieb ist ein super Stichwort, weil wir ein Vertriebsthema haben, das nicht nur in Hamburg und Frankfurt gerade für Verunsicherung sorgt, bei nämlich Union Investment, beziehungsweise Union Investment hat sich ja beteiligt an ZBI. ZBI auch im Wohnungsfonds-Segment, also im Wohnsegment unterwegs, mit Publikums, aber auch Spezialfonds, glaube ich. Glaube ich, weiß ich nicht. Da gab es ein Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, weil es bis zum EuGH getrieben werden soll, glaube ich. Und da hat sich ein Anleger beschwert, dass ihm bei dem Vertrieb die Risiken nicht richtig aufgezeigt wurden. Und der Anwalt hat argumentiert, dass die Bankangestellte, die damals den Vertrieb gemacht hat, den Fonds als jederzeit verfügbare, sichere Anlage verkauft hat. Der Anwalt verwies darauf, dass für offene Immobilienfonds tatsächlich aber Rückgabefristen von mindestens 12 Monaten gelten. Haben wir schon drüber gesprochen. Es ging damals um eine Volksbank, was ja genau der Vertriebskanal von Union Investment ist. Die gehören ja zu Volksbanken. Und die Volksbank Baumberge, wunderbar, ja, Wald- und Wiesenbanken, muss dem Kläger nun seine komplette Zeichnungssumme inklusive Zinsen zurückzahlen. Und da kann man ja schon verstehen, da kriegst du als Fondsemittent echt schwitzige Hände, wenn du das hörst. Denn ich glaube, dass nicht nur der Vertrieb der Volksbank Baumberge so aufgestellt war.
Genau.
Was sagt ihr dazu?
Ist so.
Die Frage ist ja immer, alter Bankerspruch, wird es am Schalter gekauft oder verkauft? Und ich muss fair bleiben, du hast ja angesprochen, der Phase, wo es kaum Zinsen gab, waren die natürlich, wurden die gerne gekauft, weil es halt so Parkplatzersatz war. Auf der anderen Seite, in meiner damaligen Zeit hat der Kollege Klöppelt, damals Head of Marketing, hat den Begriff eher Airbag fürs Wertpapierdepot, also den offenen mobilen Publikumsfonds, als Airbag, dann gab es fast eine Abmahnung, also mit anderen Worten, also von Verbraucherschützer, mussten wir da rausnehmen am Ende des Tages. Er wird im Moment eher verkauft als gekauft, sagt der Bayerle. Weil alle Zeitungen mäßeln mittlerweile. Und trotzdem mit dem Thema Stabilität, Sicherheit, will ich gar nicht wegwischen, ist immer wahrscheinlich das Hauptvertriebsargument diesbezüglich. Die 5% oder 3,5%, je nachdem, was ich da, welche Struktur ich bin, ist halt schon eine gewaltige Geschichte. Und ich meine, jeder ETF macht es halt mit 0, irgendwas mittlerweile. Aber sind die Menschen so rational? Und da bin ich auch ganz ehrlich, eher nicht. Die sagen halt einfach, der verkauft mir Sicherheit. Und ob ich im Jahr oder zwei Jahren rankomme, ist eine relative Geschichte. Wenn ich Tagesgeld anlege, komme ich auch nicht so weit dran, ja.
Ich habe eine neue schöne These. Der deutsche offene Immobilienfonds stirbt am deutschen Anlegerschutz. Genau.
Wirklich?
Denn der Anlegerschutz, da, jetzt kommt wieder meine liberale Seite. Mhm. Ich meine, was sollen wir eigentlich noch alles absichern, ne? In der Frage, wo lege ich denn eigentlich mein Geld hin, ne? Das ist ja auch nicht der deutsche Anlegerschutz, sondern der europäische Anlegerschutz. Wenn ich mittlerweile sehe, wenn ich irgendwo was anlege, was da alles unterschrieben werden muss, also wo ich sage, könnt ihr mal in dem Individuum eine gewisse Eigenverantwortlichkeit zugestehen?
Also hättest du gern wieder ein bisschen mehr grauen Kapitalmarkt? Das kommt mir schon ein bisschen falsch vor.
Wenn es da Rendite gibt.
Nein, aber ich bin sogar tendenziell bei dir aus dem einfachen Grund. Wir haben jetzt wurde ja wieder die Riester-Rente mehr oder weniger geopfert. Mhm. Und die Frage ist, was kommt in...
Was absehbar war,
keine Frage. Aber auch ein furchtbares Konstrukt ist.
Ja, ja, so, aber was wird jetzt als Neues beigemischt zum Thema Aktien unterlegt? Ich kann mir über das Thema offene Fonds nicht bashing, plump, sondern read. Aktienstruktur, Aktienkultur da reinzubringen. Da bin ich mal gespannt, ja. Wenn die es jetzt wieder schaffen, in irgendwelche Musterportfolien 5% UFs beizumischen, dann kann man darüber kritisieren, aber eben nicht. Da sind wir genau beim Punkt, ja. Ich sehe aber auf der anderen Seite ein, dass jeder Schnappatmung kriegt, wenn er 50 plus ist, dass jetzt auf einmal seine Altersvorsorge mit Aktienunterlegung, Freund, geh halt mal nach Norwegen oder sonst irgendwo hin. Das ist völlig normal. Und darum geht man es bei der ganzen
Thematik. Das ist aber das Grundprinzip, sorry, Andy. Der offene Immobilienfonds kam aus den 50er Jahren und war eine Möglichkeit, in Immobilien anzulegen, in kleinen Anteilen. Ne? Also, dass du eben nicht direkt anlegen musst.
Ja, die Mindestzeichnungssumme variiert. Sind
20 bis 50
Euro. Gucken wir mal, woran verdient man mit Immobilien Geld? Ne? Also damals war es noch so, du hast eine Immobilie, du hast einen einigermaßen stabilen Cashflow, du bewirtschaftest sie mit geringen Kosten und hast einen Surplus in den Erträgen. Ne? So, wir sind aber heutzutage in einer komplett anderen Welt angekommen. Ne? Also ich sagte ja gerade, ride the cycle. Ne? Also ein Immobilienfonds muss knallhart gucken, wann kaufe ich, wann verkaufe ich, wie ausgelutscht ist das Objekt, an welcher Stelle sehe ich aus irgendwelchen, ich sag mal, sozialökonomischen Gründen irgendwelche Potenziale. Das Modell ist komplett anders geworden und damit ist es eigentlich keine Immobilie mehr, sondern ein Investment in unsere Zyklen, die wir im Moment wirtschaftlich
haben. Kleine Ergänzung noch vor dem Hintergrund, und wenn Liquidität hoch ist, gehe ich auch noch in die Projektentwicklung oder Forward Funding rein. Also ich bin völlig bei dir.
Also, das ist ja aber bei offenen Fonds nicht so einfach.
Mittlerweile wissen wir, dass es gedeckelt worden ist, aber die Zeiten in den 50er, 60er, 70er mal ganz andere Liga. Ja. Also, ich will es gar nicht wegwischen. Nochmal, es war ja ein Impuls zu sagen, die haben Kapital eingesammelt, also wie Raiffeisen, ganz viel klein wird ein großes viel, so im Sinn von haben eingesammelt und dann konnten sie halt diese Summen stemmen für so ein Bürotour, mal ganz plump jetzt formuliert irgendwo, ja. Das kann ein Einzelinvestor normalerweise eher nicht. Und da bin ich aber bei, der hat sich schon ein bisschen was geändert. Ja.
Und da komme ich wieder zu den Wohnfonds hin. Die Wohnfonds bei den offenen Immobilienfonds in Deutschland, die sind dem noch am nächsten. Also da würde ich immer wieder sagen, Chapeau, Wertgrund, dass sie die ersten waren, die geschlossen haben. Das erfordert ja auch gegenüber deinen Anlegern eine gewisse Chuzpe, dass du sagst, so pass mal auf, im Interesse eures Geldes und der Möglichkeiten, die wir in den nächsten 3 Jahren sehen, machen wir das ja strategisch so. Da war 1-0 für Wertgrund gegenüber Industria, die denen dann natürlich sofort gleich gefolgt sind, weil die beide also ähnlich in der Struktur sind.
Wohnen ist, glaube ich, ein gutes Thema, weil das auch der große Nachteil ist, den wir in Deutschland bei REITs haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? REITs, also der German REIT, darf ja nicht in Wohnimmobilien investieren, die vor dem Jahr 2014 entwickelt wurden. Was eigentlich im Prinzip den ganzen Wohnungssektor ausschließt, bis auf das bisschen Neubau.
Und das ist wieder Sieg des Lobbyismus. In dem Fall Und das sind nochmal, ich will ja gar nicht per se immer die REITs-Kultur loben im Prinzip, aber die hat halt auch schon ihre Vorteile. Mir geht es ja um die Mischung. Aber solange das eine Vehikel so dominant ist, da kann es ja mit dem nur bergab gehen. Und das meine ich jetzt sehr hart, was ich sage. Und nochmal, wenn man so ein bisschen aus dem Innenleben auch kommt, der Vertrieb ist die entscheidende Geschichte, aber nicht der Vertrieb der Gesellschaft selbst, sondern eins oben drüber. Die Onkels machen montags morgens im Call und heute gehen wir 3% in Gold und 5% in das und 20% auf den Immobilienpublikumsfonds. Und im schlimmsten Fall, als es eben nichts gab bei Aktien, was glaubst du, was die für einen Druck hatten, die Immobilienkollegen?
Ja, ja,
dass klar. Dass die mit Geld geflutet worden sind, wo die gesagt haben, hier, große Mutter, wohin damit? Ja, kauft halt was. Jetzt mal ganz plump und simpel.
Ja, also, kauft dann das Shoppingcenter in Paris oder das Gherkin in
The Gherkin, richtig, genau, in London.
Yes, genau. Die Gurke. Ich habe mir natürlich ein paar Zahlen angeschaut, wenn wir über das Thema sprechen. Und ihr könnt zweimal raten, von wem die Zahlen stammen. Wen verbindet ihr mit offenen Fonds im Rating?
Frau Knorr.
Frau Knorr. Sonja Knorr, die an der Stelle lieb gegrüßt sei. Genau. Ich habe natürlich mal bei Scope nachgeschaut. Klar. Was geht denn da so eigentlich? Und Scope hat im neuesten Bericht, den sie rausgelegt haben, einen, ich nenne es mal, Wettlauf um Objektverkäufe dargestellt. Also du siehst halt schon, dass alle Emittenten angefangen haben, eher die Verkäuferseite als die Käuferseite einzunehmen, was die auch nicht kannten. Ich zitiere: Auf Basis der Ende Januar 2026 verfügbaren Daten hielten die 26 von Scope untersuchten Fonds, das ist ungefähr auch die Anzahl der offenen Immobilienfonds, die relevant sind, liquide Mittel in Höhe von zusammen 15,4 Milliarden Euro, liquide Mittel also, ne? Was einer Liquiditätsquote von durchschnittlich 15,2% des Fondsvermögens entspricht. Somit befinden sich die Fonds auf einem grundsätzlich soliden Niveau und blieben nach wie vor deutlich über der regulatorischen Mindestanforderung von 5%. Trotzdem finde ich schon, wenn die jetzt alle ihre Mittel abziehen aus den Fonds, also ihre Liquidität abziehen aus den Fonds, die ganzen Anleger, klar, die haben ein Jahr Zeit, um darauf zu reagieren, aber du machst dann auf jeden Fall kein strukturiertes Bieterverfahren, wenn du gerade eine große Immobilie abverkaufst.
Du hast ja das, Sonja Knorr ist die Dame mit der Fondsebene und Peter Barkow ist der mit den Mittelzu- und Abflüssen.
Genau.
Also, ich glaube, das ein Chart kennen wir alle, dass das Ding aber stramm nach unten raus aber seit
absolut.
Vier Jahren. Ja? So, und deswegen, ich bin ja bei dir. Ich lese unter dem Thema Transaktionsaktivität, wer was verkauft hat. Manchmal will man es ja auch lesen, gebe ich offen. Wenn jemand in Paris was verkauft, ein Trophy-Building, kann man den Markt in Kontext bringen oder vielleicht braucht man Liquidität.
Ist du meinst da Union Investment, ne?
Die ich sage jetzt keinen Namen zu, ich sage ja nur
ganz haben,
bewusst, ja.
Die haben sogar an BlackRock verkauft, glaube ich, ne? Oder irgendeinen der anderen Private Equities. Wo ich mir dachte, oh, also an die zu verkaufen, die zahlen mit Sicherheit die nicht den Höchstpreis, ja.
Ja, wobei, man muss fair bleiben und am Verkehrswert dürfen sie ja nur so bum, 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 bum.
Ist
so.
Schon klar.
Geht schon los.
Naja,
schon also nochmal, und deswegen, ich schaue das ja auch an, wir haben auf der anderen Seite Canem mit Leading Cities, auch so eine Geschichte, ja, Leading Cities im Sinn von, ja, also Standorte. Von der Geschichte passt es eigentlich auch nicht für mich, weil warum haben die zugemacht vor einiger Zeit schon?
So, pass mal auf. Man darf nicht Leichen, die noch gar nicht gestorben sind, zerfleddern.
Nee.
Vorsicht. Also da muss ich der Sonja Knorr und Scope ein großes Kompliment machen. Also wir waren vor zwei Jahren, waren wir in einer viel miserableren Situation, was die offenen Fonds anging. Und die wurden durch, ich sag mal, passables Management bei den offenen Fonds und auch bei einer realistischen Einschätzung durch Scope, wurde dieses mögliche Horrorszenario, was nämlich eine, wie hieß sie früher, Alexandra Merz, ne? Das war in den 80er Jahren eine ganz,
oder
stimmt,
in den
90er Jahren eine ganz 90, andere Geschichte. Auf einmal stand in allen Medien raus aus den Fonds, es ist ganz furchtbar, ne? Und das haben wir dieses Mal zum Glück
und so Stefan Leupfinger fällt mir gerade ein.
Der noch aktiv ist.
Ja, stimmt.
Genau.
Und achtet
den ich auch
auf,
folge und den ich also auch gerne lese.
Ja. Achtet auf die Unterschiede, genau.
Also nochmal, es geht gar nicht, dass die jetzt irgendwie weggepasht werden, sondern ich würde dafür plädieren, dass wir die Aktienkultur ein bisschen entwickeln auf Immobilienbasis. Mhm.
Was ich mir auch angeschaut habe, weil wir reden ja sonst so wenig über das Thema Renditen. Mhm. Also ich habe mir auch von Scope angeschaut, die 12-Monats-Renditen, die immer so ausrechnen. Ende 2025 lag die 12-Monats-Rendite bei minus 1,2%. Auch zum 31. Januar 2026 belief sich der Durchschnitt der Branche bei minus 1,2%, Spanne von minus 18,2% bis plus 3,2%. Ich nehme an, dass diese plus 3,2%, ohne es zu wissen, würde ich auf einem Wohnimmobilienfonds beziffern.
Und die minus 18 aber auch.
Das kann sein.
Ja, doch.
Aber das war
das ist ja die ZB.
Das war einer, genau.
Ja, klar. Ja.
Als Hauptursache für die negative Durchschnittsrendite nennen die Experten von Scope Wertberichtigungen in den Immobilienportfolios einiger Fonds und negative Effekte aus den Verkaufsaktivitäten. Und hier negative Effekte aus den Verkaufsaktivitäten, die haben zu billig verkauft. So. Also nennen die Experten von Scope das. Klingt viel eloquenter, wenn du sagst, negative Effekte aus Verkaufsaktivitäten.
So, Kinders, wir reden auch manchmal über das Investmentvolumen. Ne? Zu billig verkaufen ist lustig, ne? Wenn ich überhaupt verkaufen kann.
Ja. Meine haben die verkauft, ja. Sehr gut.
Na, aber auf der anderen Seite, ich meine nochmal, immer so ein bisschen im Zeitverlauf. Ich erinnere mich auch an die Zeiten, an denen die ersten Logistikaktivitäten gekommen sind. Und man muss es immer sagen, das waren vorher mehr oder weniger reinrassige Büro, bisschen Retail noch dabei. Wenn man es auf die letzten 3 Jahrzehnte anschaut, so, dann haben die sich wahnsinnig stark diversifiziert, was ja in sich auch schon eine Risikoreduktion ist im Prinzip, ja. Und das darf man auch nicht vergessen diesbezüglich, ja. Also die Volatilität nimmt, also vom Kopf her würde die eigentlich abnehmen. Jetzt nimmt es halt im Moment gerade zu, aufgrund von anderen Mechanismen, ja.
So, Schluss ist, würden wir in offene Immobilienfonds investieren? Du weniger, du möchtest deinen
Mieter haben? Ich weniger, nein. Also ist ja noch was da. Also nicht, dass ich jetzt da rausgehe, um Gottes Willen. Aber ich würde halt einfach dafür plädieren und auch wirklich Blick auf die andere Generation jetzt, ja, dass ihr auch mal ein bisschen offensiv am Schalter sein wollt. Ihr habt jetzt schon ewig rumgemacht von wegen, ich hätte gern ETF und die Sparkassen, Volksbank, Hormonet und so und haben sie gemerkt, müssen wir doch was machen und das ist sehr kritisch formuliert. Ich würde dafür plädieren, dass wir auch eine andere Unterdeckung haben, wenn es um Immobilien geht, am Kapitalmarkt. Mit dem höheren Risiko, aber auch mit der höheren Rendite. Ohne jetzt gleich ins Development zu kommen. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte.
Gut, das direkte Investment geht auch noch, ne? Geschlossener Fonds oder irgendwo ein Club-Deal oder so weiter.
Ja gut, aber mach mal als Privater einen Club-Deal, ja, oder ein Joint Venture. Also, da
Family and Friends, Andreas, das können wir mal machen, wir drei. Gibt 3 Milliarden rein, dann rockt man mal den Planeten.
Und dann kannst du mal eine Währung shorten.
Wir machen aber kein Data Center mehr, ne? Machen wir nicht mehr.
Nein. Wir machen Defense.
Vielleicht.
Oder wohnen.
Ja, ist genauso spekulativ.
Rental Housing in Berlin, ja, das wird lustig, ja. Genau.
Alles über 3000 Monaten in Berlin werden wir kaufen.
Ach Mist.
Aber, also, vielleicht nochmal zur ursprünglichen These. Das ist das Aus für offene Immobilienfonds.
Nein, es wird eine Veränderung geben, strukturell. Also der Anteil wird schrumpfen im Gesamtportfolio.
Und die ist nicht so drastisch, wie man das bei der Gesetzeslage vor 10, 15 Jahren erwarten
konnte. Das war in dem Fall eine andere Situation.
Das war in dem Fall ein echter Vorteil, OGAF und KGB.
Korrekt, richtig.
Muss man sagen.
Auf der anderen Seite wurde an einem Produkt rumgedoktert, was vielleicht, jetzt sind hier jetzt mal Herrn Leupfinger, damals schon Konstruktionsfehler hatte. Der Satz kommt mir wieder, Konstruktionsfehler. Also das Ding liegt irgendwie nicht auf der Intensivstation, aber man nimmt immer noch Medikamente ein, ja, und verlängert etwas, wo vielleicht der Kapitalmarkt manchmal sagt, schau da mal die Deutschen an, die haben ein komisches Konstrukt, Schweiz, Österreich auch nebenbei. Aber wie gesagt, meine These war ja nur, um uns herum haben sie halt alle eine eher kapitalistische Orientierung, was Immobilien betrifft. Nicht, dass man es immer gut finden muss, gebe ich auch zu. Aber so den Beispielmischungstatbestand wäre ich eigentlich schon zufrieden mit, ja. Aber nochmal, denkt an die Bankvertriebsstrukturen. Deswegen wird es die auch morgen übermorgen noch geben, keine Frage.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber, die größere Gefahr als der Markt ist wirklich das, was jetzt beim EuGH ausdiskutiert wird, beziehungsweise ausverhandelt wird. Denn wenn sich da etwas ändert oder wenn da noch hohe Mittelabflüsse kommen, weil Anleger, die erfolgreich geklagt haben, ihre Gelder rausbekommen.
Denk an Share Deal übrigens nebenbei. Also ein Seitenstep erstmal, klar. Aber kommt auch so ein Punkt.
Ja. Aber ich glaube, also dann wird es einige Emittenten echt schmerzhaft treffen.
Klar.
Und
klar.
Das wird richtige massive Einschnitte geben.
Bauchgefühl, die großen 4, 5 werden das stemmen können, die anderen werden halt dann irgendwann in die Liquidation gehen oder verschwinden. Ja.
Also wir können nur die Daumen drücken.
Und die Wohnfonds, die geschlossen sind, die halten eigentlich auch durch, meiner Meinung nach. Schauen wir mal. Okay.
Genau. Viel Glück auch an Wertgrund und Industria, die eine mutige Entscheidung getroffen haben, wie man sagen muss.
Sehr richtig, zur richtigen Zeit. Genau.
Man muss auch sagen, gerade diese zwei Fondsemittenten, die haben sich schon in den fetten Jahren als sehr intelligent erwiesen. Und vielleicht war es die richtige Entscheidung.
Das waren die Anti-ZPIs, genau.
Dieser Podcast kam zustande ohne Produktwerbung.
Ja, genau. Und ohne, also ich halte keine offenen Fondsanteile. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Nein, keine.
Minimal noch, ich komme ja nicht raus.
Vielen Dank, lieber Hausmeister.
Bitteschön.
Sehr gern.
Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.